Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Streik. Der letzte große und lang anhaltende Streik, den wir hier in Nürnberg hautnah erlebt haben, war der der Arbeiterinnen und Arbeiter bei AEG gegen die Werksschließung durch den Electrolux-Konzern. Damals gab es internationale Solidarität. Unter anderem besuchten Bruno Vaso und Ambra Metapesa von der italienischen CGIL die Streikenden. Und sie zeigten sich überrascht von einer ganz anderen Streikkultur in Deutschland.
Es ist natürlich schwer, einen Vergleich zwischen deutschen und italienischen Verhältnissen möglich. Aber angesichts der Tatsache, dass der Wind sehr gegen die Streikenden bläst, finde ich das Durchhaltevermögen erstaunlich. Wir freuen uns sehr darüber, wie gut der Zusammenhalt ist und dass die Arbeiterinnen während des Streiks bezahlt werden können. Bei uns ist das anders. Es ist tatsächlich so, dass die Arbeiter am Ende des Streiks selbst draufzahlen, weil es diese Form der Streikkasse nicht gibt. Wir müssen noch eine Möglichkeit finden, wie wir eine solche Form des Streiks auch durchführen können. Wenn wir streiken, dann gibt es einzelne Streiktage, an denen wir versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, über die Massenmedien und durch Demonstrationen. Ich bin beeindruckt über die Stärke der Arbeiterklasse in Deutschland.
Incidere nell'opinione pubblica, ma tutto si traduce in una giornata di sciopero, in una manifestazione, quindi un'attrezzatura del genere, così in Italia è un pochettino impensabile. Sinceramente mi fa piacere vedere che la forza della classe operaia in Germania.
Andere Länder, andere Streikkulturen. Aber den Respekt der italienischen Gewerkschafter für die Stärke ihrer deutschen Kollegen und Kolleginnen in allen Ehren. Arbeitskämpfe sind bei uns Deutschen zwar institutionell eingebettet und gesetzlich abgesichert wie kaum anderswo, die Streiklust packt uns heutzutage allerdings im internationalen Vergleich eher selten.
Das war einmal anders. Doch wie wurde früher gestreikt? Wer waren die Akteurinnen und Akteure? Wer sich für die Streikkultur in den Anfängen der Industrialisierung interessiert, sollte sich unbedingt mit dem Roman Germinal beschäftigen. Dieses Hauptwerk des naturalistischen Romanciers Emile Zola handelt von französischen Bergarbeiterfamilien, die sich gegen ihre Not und die unmenschlichen Arbeitsbedingungen zur Wehr setzten. Zola hatte monatelang mit Bergarbeiterfamilien zusammengearbeitet, um ihre Lage und ihre Denkweise verstehen zu können.
Germinal, vierter Teil, siebtes Kapitel. Nach einem Monat droht die Streikfront zu brechen. Auf einer Waldlichtung versammelt sich die Arbeiter, da die Gendarmen eine Versammlung in der Gaststätte aufgelöst hatten. Annähernd 3000 Bergleute hatten dem Ruf Folge geleistet. Es war eine wimmelnde Masse, Männer, Weiber, Kinder, schreibt Zola. Der Streikführer, der Maschinist Etienne Lantier, spricht zur Menge.
Kameraden, was ist euer Beschluss? Stimmt ihr für die Fortsetzung des Ausstandes? Und welche Maßregeln beschließt ihr? Unsere Niederlage ist sicher, wenn sich morgen Feiglinge finden, die einfahren. Ihr beschließt also, sie an die Pflicht, an den geschworenen Eid zu mahnen. Wir könnten Folgendes tun. Bei den Gruben erscheinen, die Verräter durch unsere Anwesenheit zurückjagen, der Gesellschaft zeigen, dass wir alle einig sind, dass wir eher sterben als nachgeben.
Zu den Gruben, zu den Gruben, zu den Gruben, zu den Gruben, zu den Gruben.
Mit den Verrätern sind hier belgische Bergarbeiter gemeint, die in Zolas Roman als Streikbrecher eingesetzt werden. Ähnlich wie von Zola beschrieben, dürften auch in Deutschland um 1880 Bergarbeiter empfunden und gehandelt haben. Gestreikt wurde allerdings schon lange, bevor die Industrialisierung einsetzte. Bereits im 14. Jahrhundert wird über Streiks von Handwerkergesellen berichtet.
Im 18. Jahrhundert sind für Deutschland 500 Gesellenstreiks belegt. Ihre Zahl nimmt zu im Umfeld der Französischen Revolution. Es handelte sich in der Regel nicht um spontane Ausbrüche von Rebellion, etwa unter Alkoholeinfluss, wie zeitgenössische Kommentare häufig unterstellen. Die Herberge waren Orte kollektiver Bewusstseinsprozesse. Wenn der Arbeitsmarkt gut war oder wenn die Nachfrage stieg, zum Beispiel vor Messen, versuchten die Gesellen, ihr Einkommen zu steigern. Sie trafen sich dann in der Herberge und beschlossen Forderungen. Kamen die Meister den Forderungen nicht nach, so wurden Umzüge organisiert. Dies verlief nicht immer friedlich, denn Streik- und Demonstrationsrecht gab es ja nicht. Wenn die Behörden eingriffen und zum Beispiel die Herberge umstellten, kam es zu Auseinandersetzungen. Die Organisierung war nicht nur lokal. Die Gesellenwanderung ermöglichte eine schnelle Ausweitung der Streikbewegung. Laufbriefe gelangten rasch auch in weit entfernte Städte.
Dass auch die Polizei den Vorgängen in der Herberge Aufmerksamkeit schenkte, davon zeugt die Dienstinstruktion der Stadt München für Gendarmen von 1830.
Das Betragen der Handelsgesellen und Lehrjungen, besonders auf ihren Herbergen und bei Handwerksversammlungen, verdient die besondere Aufmerksamkeit der Gendarmerie, damit alle Exzesse sowie allenfallsige Klagen der Meister abgestellt werden können.
Die gleiche Dienstanweisung veranschaulicht, dass auch Arbeitszeit ein wichtiges Thema der Auseinandersetzungen zwischen Meistern und Gesellen war.
Es ist bei Strafe untersagt, dass Handwerksgesellen an sogenannten blauen Montagen und abgewürdigten Feiertagen arbeitslos in Wirtshäusern sich aufhalten und zechen oder dass dieselben an solchen Tagen den Meistern die Arbeit verweigern.
Auch Boykottmaßnahmen, die von den Gesellen als Verruf bezeichnet wurden, waren ein probates Kampfmittel. Bei dem verrufenen Meister durfte keiner mehr Arbeit annehmen, bis dieser den Forderungen nachgekommen war.
Um 1848 entstehen die ersten gewerkschaftsähnlichen Organisationen. Buchdrucker und Zigarrenarbeiter schließen sich zu nationalen Verbänden zusammen. Dabei fordern die Buchdrucker bereits damals Tarifverträge. In Berlin kommt es für dieses Ziel auch zu Streiks, die allerdings scheitern. Streikführer werden verhaftet und verurteilt, darunter auch Stefan Born, Mitglied des Bundes der Kommunisten, der zu 2 Wochen Gefängnis wegen Verstoßes gegen die Gewerbeordnung verurteilt wird.
Eben jener Stefan Born gründet 1848 die Allgemeine Arbeiterverbrüderung. Ihr pragmatischer, reformorientierter Forderungskatalog macht die Arbeiterverbrüderung populär. Die Arbeiterverbrüderung hat 15.000 Mitglieder und gibt sich eine demokratische Struktur. Die Organisationen der Zigarrenarbeiter und Zigarrenarbeiterinnen und der Buchdrucker schließen sich an. 170 Arbeitervereine in ganz Deutschland treten bei.
Im Mai 1849 findet in Nürnberg der Allgemeine Bayerische Kongress der Arbeiterverbrüderung statt. Der Nürnberger Arbeiterverein veröffentlicht anschließend einen Aufruf
an alle Arbeiter Frankens, Brüder, Arbeiter. Der Nürnberger Arbeiterverein hat die Aufgabe erhalten, überall in Mittelfranken Arbeiter- und Bauernvereine zu gründen. Das einzige Mittel, dem wucherischen Kapital und dessen Besitzern gegenüber, ist Vereinigung, und zwar aller Arbeiter Deutschlands. Ihr fränkischen Brüder, an euch ist es, dem großen Bruderbund sich anzuschließen.
Nach 1848 folgt eine Welle der Repression. Zwar garantiert das preußische Vereinsgesetz Vereins- und Versammlungsfreiheit, Arbeitervereine jedoch, die politische, sozialistische oder kommunistische Ziele vertreten, werden verboten. Politische Vereine dürfen keine Frauen, Schüler und Lehrlinge aufnehmen. Die Arbeiterverbrüderung und andere Verbände, wie die der Buchdrucker und ZigarrenarbeiterInnen, werden zerschlagen.
Aber allerorts gründen sich auch in den 1850er Jahren neue Assoziationen, so auch der Nürnberger Arbeiterverein, offiziell mit dem Fokus auf Bildung. Unterstützungskassen bilden oft das Rückgrat. Auch verdeckte gewerkschaftliche Organisationen können wohl nicht vollständig unterdrückt werden. Das zeigen die sich zuspitzenden Konflikte, die sich 1855 und 1857 in regelrechten Streikwellen ausdrücken.
Die Repression ist nicht die einzige Reaktion des Staates. Erste sozialpolitische Reformen werden eingeleitet. Doch das wichtigste sozialpolitische Instrument bleibt die Niederschlagung von Protest und Streik durch die zur damaligen Zeit militärisch organisierte und ausgerüstete Polizei.
So berichtet Polizeidirektor Hirsch 1855 über die gewaltsame Beendigung des Streiks der Färbergesellen in Elberfeld.
Unterdessen hatten sich schon von Mittag an Neugierige, Weiber und Kinder in Masse um das Rathaus versammelt. Die Massen verliefen sich nicht, sondern nahmen zu, sodass sich gegen 7 Uhr etwa 3.000 bis 4.000 Menschen versammelt hatten, die bereits Gepfeife, Geschrei und Toben nur zu arg vernehmen ließen. Nachdem nur noch der Polizeiinspektor Döring mehrere Mals, aber ebenfalls vergeblich zum Fortgehen aufgefordert hatte, blieb, wenn man nicht die gröbsten Exzesse abwarten wollte, nunmehr nichts weiter übrig, als mit Gewalt einzuschreiten und die Haufen zwangsweise zu zerstreuen.
Immerhin, trotz Verfolgung der Organisationsansätze und Strafandrohungen, kommt es bereits zwischen 1850 und 1859 zu 107 Arbeitsniederlegungen. Die sozialen Konflikte sind durch staatliche Polizeigewalt und durch Verbote nicht mehr zu bändigen.
Auch Arbeiterinnen sind in diese Streikaktivitäten involviert. Sie stehen als Streikposten mit ihren Kollegen vor den Fabriken, versuchen Arbeitswillige von der Arbeitsniederlegung zu überzeugen. Und das mal argumentativ, mal mit handgreiflicheren Maßnahmen. Sie besuchen die Streikversammlungen und einige halten währenddessen verbotenerweise auch öffentliche Reden.
Anfang der 1860er Jahre lässt die Repression nach. Die ersten Massenparteien der Arbeiterinnenbewegung formieren sich. Revolutionäre, die ins Exil gegangen waren, kehren zurück, unter ihnen zum Beispiel Wilhelm Liebknecht. Liebknecht tritt dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein unter Führung von Ferdinand Lassalle bei, gründet später mit anderen aber die an Karl Marx orientierte Sozialdemokratische Arbeiterpartei, kurz SDAP.
Sowohl Ferdinand Lassalle, der die Theorie eines ehernen Lohngesetzes vertritt, als auch die Marx-nahe SDAP haben Vorbehalte dagegen, Organisationen zu schaffen, die sich in Streiks für ökonomische Verbesserungen erschöpfen. So erklärte der Sozialdemokratische Arbeiterverein in Leipzig 1871 in einer Resolution,
dass Arbeitseinstellungen nur eines der Palliativmittel sind, die für die Dauer nicht helfen.
Dennoch initiieren beide Strömungen, die sich später wieder zur SPD vereinigen werden, gewerkschaftliche Organisationen, die die vorhandenen Arbeitervereine und gewerkschaftlichen Strukturen auf nationaler Ebene organisieren sollen. Im Gegensatz zu liberalen oder später entstehenden christlichen nennen sich diese die freien Gewerkschaften.
Zum ersten Massenstreik in Deutschland kommt es 1869 im schlesischen Waldenburg. Ausgerechnet die Gründung des liberal ausgerichteten Gewerkvereins Deutscher Bergarbeiter, dessen Satzung eigentlich eher zu einem humanitären Unterstützungsverein als zu einer Gewerkschaft passt, ist der Auslöser. Die Grubenbesitzer lehnen den Gewerkverein als Vertreter der Bergleute ab und veröffentlichen eine drohende Bekanntmachung gegen die gewerkschaftliche Organisierung.
Der Gewerkverein seinerseits formuliert seine Forderungen nach Normallöhnen und Verkürzung der drückend langen Arbeitszeit in unterwürfigem Ton und bietet sich sogar als Disziplinierungsinstanz an.
Hiergegen versprechen wir, auch ferner als treue und rechtschaffene Arbeiter, den Herren Arbeitgebern mit all unseren Kräften zu dienen und uns dadurch als würdige Mitglieder des Gewerkvereins zu zeigen. Wir geben uns sogar unter einer strengen Kontrolle unseres Vorstandes, der gegen einen lässigen und faulen Arbeiter nach gehaltener Besprechung mit dem Herrn Arbeitgeber auch Maßregelungen eintreten lassen kann.
Die Reaktion der Zecheninhaber? Maßregelungen von Arbeitern, Kündigungen von Werkswohnungen. Am 1. Dezember 1869 treten 6.400 von 7.400 Kumpeln in den Streik, der fast 2 Monate dauern soll. Ein bewundernswertes Durchhaltevermögen angesichts der knappen Ressourcen der Bergarbeiterfamilien und der Winterzeit. Auch verweigern die Arbeitgeber den Streikenden Zuwendungen aus der Knappschaftskasse.
Der Streik erregt Aufsehen weit über die Grenzen Schlesiens hinaus, aber er endet mit der Niederlage. Viele Kumpel werden danach nicht mehr angestellt, nicht wenige sind zur Auswanderung ins Ruhrgebiet gezwungen.
Doch die Streikbilanz jener Jahre fällt für die ArbeiterInnenbewegung keineswegs negativ aus. Zu ihrem Erfolg trägt auch der 1860 einsetzende Wirtschaftsboom bei. Über die Hälfte der Arbeitsniederlegungen enden mindestens mit einem Teilerfolg für die Streikenden. Dies kann auch erklären, warum die sozialistischen Gewerkschaften mehr Mitglieder anziehen, als die liberalen Hirsch-Dunkerschen, für die Streik ja nur das letzte Mittel ist.
Den Sozialistengesetzen, die 1878 gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie erlassen werden und bis 1890 gelten, fallen erneut viele der noch jungen Organisationsansätze zum Opfer. Doch in den 1880er Jahren erlebt die Arbeiterinnenbewegung bereits wieder einen Aufschwung. Auch erste Schritte in Sachen Gleichberechtigung werden eingeschlagen. Schon Fourier hatte den Sozialisten ans Herz gelegt und Friedrich Engels hatte seine Worte aufgegriffen.
Der Grad der weiblichen Emanzipation ist das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation.
In der Praxis jedoch tut sich bei der ArbeiterInnenbewegung in Sachen Frauenemanzipation bis 1890 wenig. Priorität hat der Kampf gegen die Verfolgung, können wir entschuldigend anführen. Alles andere steht oft dahinter zurück. 1890 fällt zwar das Parteiverbot, doch die Frauen können sich immer noch nicht legal organisieren. Denn in den meisten Bundesstaaten ist die politische Vereinsbetätigung von Frauen und Minderjährigen verboten.
Immerhin, als 1990 nach der Aufhebung der Sozialistengesetze die freien Gewerkschaften als ihre oberste nationale und berufsübergreifende Instanz eine Generalkommission der deutschen Gewerkschaften gründen, wird neben 6 Männern auch Emma Ihrer in die Kommission gewählt.
Auf dem ersten Kongress der Freien Gewerkschaften 1892 in Halberstadt senden die Delegierten ein klares Signal an ihre Mitgliedsverbände. Die Werbung von Frauen sei ein Gebot der Selbsterhaltung. Daher sollen, wo nötig, die Statuten geändert werden, um die Aufnahme von Frauen zu ermöglichen.
Die Wirkung dieses Beschlusses ist freilich begrenzt. Der Frauenanteil in den freien Gewerkschaften steigt nur sehr langsam, von rund 2% im Jahre 1892 auf 3,3% im Jahre 1900 und schließlich auf 8,8% im Jahre 1913.
Nicht nur die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Formen des Widerstands verändern sich, auch das neue Industriekapital formiert sich zum Klassenkampf. Die Industriekapitalisten wollen ihren rasanten Aufstieg, der sich innerhalb weniger Jahrzehnte vollzog, nicht durch Forderungen der Arbeiter oder Streik bremsen lassen. In einer Ansprache von 1877 an seine Angestellten sagt Alfred Krupp:
Genießet, was euch beschieden ist. Nach getaner Arbeit verbleibt im Kreise der Eurigen, bei den Eltern, bei der Frau und den Kindern und sinnt über Haushalt und Erziehung. Das sei eure Politik. Dabei werdet ihr frohe Stunden erleben, aber für die große Landespolitik erspart euch die Aufregung.
Damit nimmt er die typische Haltung des Unternehmerpatriarchen der wilhelminischen Zeit ein, der Herr im Haus sein will und auf der Unmündigkeit seiner Untergebenen beharrt. Die gesetzliche Ordnung wissen die Unternehmer dabei hinter sich. Musik.
Doch nicht genug. Sie legen auch schwarze Listen an mit den Namen von Rädelsführern und greifen vor allem ab den 1890er Jahren vermehrt zum Mittel der Aussperrung. Arbeitgeberverbände treten nun den Gewerkschaften organisiert gegenüber.
Deren Macht hatten die Hamburger Arbeiterinnen 1890 zu spüren bekommen, als sie am 1. Mai im Kampf für den 8-Stunden-Tag die Arbeit niederlegten. Die Antwort waren wochenlange Aussperrungen, von denen zeitweise 20.000 Menschen betroffen waren. Die Auseinandersetzungen endeten mit einer bitteren Niederlage.
Doch wenige Jahre später kommt es erneut zum Kampf. Der Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896-97 gehört zu den am besten dokumentierten Arbeitskämpfen des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Der Kontext des Streiks wirkt überaus modern. Zorn über gestiegene Lebenshaltungskosten und Wohnraumvernichtung, aber auch internationale Solidarität waren mit auslösend. Prekäre Arbeit und das Agieren der Frauen spielten eine wichtige Rolle in seinem Verlauf.
Die Schwankungen der Erwerbsgelegenheiten finden nicht nur in dem weiten Laufe veränderter Konjunkturen statt. Von Woche zu Woche, ja von Tag zu Tag, ist im Hafenbetriebe die Nachfrage nach Arbeitskräften verschieden. Diese Unsicherheit muss naturgemäß auf den Charakter der Arbeiterschaft wirken, besonders auf die, welche nicht in festem Lohne stehen und den weitaus größten Teil ausmachen.
So beschreibt Johannes Martin Schupp in seiner Dissertation von 1908 die prekären Arbeitsverhältnisse vieler Hafenarbeiter. Obwohl Hamburg 1896 das Zentrum der sozialistischen ArbeiterInnenbewegung ist, sind viele Hafenarbeiter nicht gewerkschaftlich organisiert, da sie in den Spartengewerkschaften keine dauerhafte Heimat haben.
Als der englische Hafenarbeiterführer Tom Mann im September 1896 in Hamburg wegen seiner Agitationstätigkeit für eine internationale Organisierung verhaftet und ausgewiesen wird, kommt es zu Solidaritätsveranstaltungen. Bei den Veranstaltungen werden auch Arbeits- und Einkommensbedingungen diskutiert.
Die Hamburger Hafenarbeiterfamilien haben unter Preiserhöhungen, dem Abriss hafennaher Wohnungen und mit dem Umzug verbundenen höheren Mieten zu leiden. Die Wut über die Ausweisung bringt wohl das Fass zum Überlaufen. Zwar sind es zunächst nur die notorisch renitenten Schauerleute, die streiken wollen. Das Gewerkschaftskartell verweigert anfänglich seine Zustimmung. Bei der lokalistischen Gewerkschaft der Schauerleute, die sich vom Zentralverband der Hafenarbeiter abgespalten hatten, herrscht allerdings Ebbe in der Streikkasse. Niemand rechnet mit einem großen und langen Streik.
Ein längerer Streik schien also völlig ausgeschlossen. Als daher am 20. November 1896 die Schauerleute wegen Lohndifferenzen die Arbeit niederlegten, standen sie im vollen Widerspruch zur Verbandsleitung. Nichtsdestoweniger war die Erregung unter den Hafenarbeitern so groß, dass bis zum 28. November die wichtigsten Kategorien sich alle im Ausstand befanden. In kurzer Zeit folgten die übrigen und die Zahl der Streikenden belief sich auf ca. 17.000 Mann.
Berichtet Johannes Martin Schupp.
Der Lauf des Streiks widerspricht allen Regeln. Nichts ist vorab klar, die Organisation entsteht spontan im Arbeitskampf. Gewählte Streikkommissionen einzelner Berufsgruppen bilden ein zentrales Streikkomitee. Streikposten werden organisiert. Bei Kassen fahren Streife, um die Durchführung zu überwachen. Streikkarten werden verteilt und müssen täglich abgestempelt werden. Es werden eigens Massenversammlungen für Frauen organisiert. Innerfamiliäre Konflikte und damit ein Abbröckeln der Streikfront sollen auf diese Weise verhindert werden.
Von welcher Wichtigkeit die Tätigkeit der Frauen ist, dafür hat der Hamburger Hafenarbeiterstreik ein Beispiel geliefert. Während desselben haben sich meines Wissens die Genossen zum ersten Mal an die Frauen gewendet. Und ich glaube, dass es nicht zum geringsten Teil gerade dem Einfluss der Frauen zu danken ist, dass die Hafenarbeiter, die bis dahin fast gar nicht organisiert waren, so treu zusammengehalten haben.
Wird sich die Gewerkschafterin und Sozialdemokratin Luise Zietz erinnern, die in diesem Zusammenhang erstmals öffentlich auftritt. Thank you.
Was die Organisierung, die Öffentlichkeitswirksamkeit und die Solidarität innerhalb Hamburgs und auch aus dem ganzen Land anbelangt, ist der Streik ein voller Erfolg. Doch der Gegner, der Arbeitgeberverband Hamburg-Altona, ist zu keinen Zugeständnissen bereit. Verhandlungen werden von ihm wieder alle rationalen Einwände und trotz Vermittlungsversuchen des Senats abgelehnt. In einer groß angelegten und kostspieligen Aktion werden Streikbrecher herangezogen. Die Arbeitgeber begreifen die Auseinandersetzung als Machtkampf mit der Sozialdemokratie. Es geht ums Prinzip.
Im Februar wird der Streik schließlich abgebrochen. 500 Menschen werden anschließend zu Gefängnis- oder Geldstrafen verurteilt. Nur wenige der Beteiligten können in der Folge an ihren Arbeitsplatz zurück. Doch wenn die Schiffseigner dachten, die Gewerkschaften lägen ab jetzt am Boden, hatten sie sich getäuscht. In Massen treten die Hamburger Hafenarbeiter nun in die gewerkschaftlichen Organisationen ein.
Erfahrungen wie die in Hamburg führen jedoch in den 1890er Jahren dazu, dass die Gewerkschaften sich zentralisieren, hierarchischere Strukturen herausbilden und der Wunsch nach dauerhaften Vereinbarungen und Tarifverträgen stärker wird. So ist 1897 im Korrespondenzblatt, dem Zentralorgan der Freien Gewerkschaften, zu lesen:
Die Gewerkschaften, getragen von dem Geiste der modernen Arbeiterbewegung, streben dahin, eine Macht im wirtschaftlichen Kampfe zu werden und von Macht zu Macht mit dem organisierten Unternehmertum zu unterhandeln und zu Vereinbarungen und Tarifgemeinschaften zu kommen. Das wird aber weitere Kämpfe nicht ausschließen.
Die institutionalisierte Stärke der freien Gewerkschaften, deren Mitgliederzahl nach 1900 in die Millionen wächst, hat aber seinen Preis. 1914 sind ihre Führer bereit, einen Burgfrieden mit den Mächtigen zu schließen, um deren Krieg zu ermöglichen. Die Januarstreiks 1918 hingegen, die maßgeblich zur Beendigung des Krieges und des Kaiserreichs beitragen, brechen gegen den Willen der Gewerkschaftsspitze los, die sich mit ihrer Verständigungspolitik von der Basis entfernt hat.
Und sind 100 Jahre Sozialpartnerschaft wirklich ein Erfolgsmodell? Das mit diesem Begriff verbundene Stinnes-Legien-Abkommen vom 15. November 1918 hält in seiner Substanz nur wenige Jahre. Mit diesem Vertrag werden einige von einer Rätebewegung bereits erkämpfte Fortschritte von Arbeitgeberseite aus Furcht vor einem drohenden Sozialismus anerkannt. Dies aber im Tausch gegen die Hoffnungen von Millionen auf eine echte Sozialisierung und Demokratisierung.
Zurück ins Jahr 2006. Als Bruno Vaso und Ambra Metapesa nach Nürnberg kommen, um ihre Kolleginnen und Kollegen bei der ALG in ihrem Kampf zu unterstützen, tun sie das auch mit dem Willen, eine europäische Arbeiterbewegung neu zu formieren, die den Konzernen des 21. Jahrhunderts die Stirn bieten kann.
Siamo costretti dalle necessità a fare delle piccole cose, ma dovremmo leggerla in prospettiva.
Was wir hier tun, kann für eine langfristige Perspektive von Nutzen sein. Und diese Perspektive kann durchaus aus verschiedenen gewerkschaftlichen Kulturen heranwachsen. Der deutschen, die eher auf einer Versöhnung von Unternehmen und Arbeitern beruht, und unserer, die wir eher als kämpferische Opposition verstehen.
Es sprachen Nadja Benewitz, Michael Liebler, Adrian Wolf, Klaus Riemer, Philipp Zichon, Tim Liebler und Ingrid Artus. Wir danken den BesucherInnen der Silvesterfeier im Stadtteilladen Schwarze Katze, die den BergarbeiterInnen aus Germinal von Emile Zola ihre Stimme gaben.
Musik von Art of Escapism, Vortex, David Hillowitz. Musics Recreation, Ryan Cullinane, David Chestai, Diane Key, Noid Griffin und Mit Air Machine.
Das Arbeiterlied am Ende stammt aus dem Film Linden, ein Arbeiterlied von Wolfgang Joost und Winfried Wallert.